Ja, das ist ein Zeichen von erster Liebe, wenn man mit Erwartungen in den Gottesdienst kommt. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne, der heute jetzt hier sitzt, Erwartungen hat und sagt, ja, ich will hören, ich will wissen, was Gottes Wort sagt, ich will weiterkommen, ich will mich inspirieren lassen, ermahnen lassen, ich will Gott zu mir sprechen lassen. Wenn das deine Haltung ist, dann freue ich mich riesig, dann haben wir wirklich was gemeinsam, denn mir geht es genauso. Ich habe zwar die Predigt vorbereitet, aber trotzdem genieße ich sie auch. Es ist noch verrückt, was man alles so kann. Man kann sie gleichzeitig halten und auch genießen und zu sich selber reden lassen. Das ist schon genial gemacht von unserem Herrn. Ich möchte heute einsteigen, indem ich über euch erzähle, was meine Lieblingsfernsehsendung ist. Voll ungeistlich, gell? Aber ich mach's trotzdem. Meine Lieblingsfernsehsendung, die heißt Man vs. Wild. Okay, vielleicht weiß der eine oder andere, worum es geht. Und zwar geht es um Michael Grills. Und der wird in ganz unwegsames Gelände abgesetzt, mal in der Wüste, mal in den Bergen, mal irgendwo in einer russischen Taiga oder sonst irgendwo, mal in Grönland, also ist ganz verrückt. Der wird dort abgesetzt und meistens hat er einfach nur einen Rucksack dabei, vielleicht mit so einer Isolierdecke und ein Messer. Manchmal hat er noch einen Feuerstein dabei oder sowas. Und er muss dann wieder zurück in die Zivilisation finden. Überlebenstraining, Survival. Und dieser Michael Grills, das ist ein richtig harter Kerl. Der war bei der britischen Spezialeinheit, er war bei der Fremdenlegion und. Also das ist ein absoluter Spezialist. Ja. Der kann dir alles beibringen, wie du überleben kannst. Es ist faszinierend, wie er den Flüssigkeitshaushalt mitten in der Wüste aufrechterhält. Aber ich werde da nicht näher ins Detail gehen, wie er das denn macht. Der kann aus allem irgendwas Essbares zaubern. Und dann buddelt er da irgendwo in der Erde, holt eine Wurzel raus. Also wenn man Glück hat, ist es eine Wurzel, manchmal sind es noch andere Sachen. Und sagt, ja schaut, oh, das ist so proteinreich, das gibt mir wieder Kraft für die nächsten 2 Meilen. Und dieser Michael Grills, der bekam deswegen diesen Spitznamen Bear Grills. Und dieser Name ist wahrscheinlich ein bisschen bekannter. Bear Grills im Internet, das ist jetzt so unter Insidern, im Internet, da streiten sich die Gelehrten. Wer ist der eigentliche Held dieser Sendung? Bear Grills oder aber der Kameramann, der das Gleiche macht, nur mit einer großen Kamera auf der Schulter? Es geht in dieser Sendung um die Frage, wie überlebe ich? Ganz schlicht und ergreifend, wie überlebe ich in den verschiedenen Regionen und Extremgebieten dieser Erde? Und wir befinden uns jetzt mitten in einer Predigtserie über die 7 Sendschreiben. Es sind Briefe an 7 Gemeinden in der damaligen römischen Provinz Kleinasien, heutige Türkei, also unter anderem. Und es geht im Grunde genau um diese Frage. Wie überlebe ich? Wie überlebt die Gemeinde? Das war überhaupt nicht klar. Johannes saß als Gefangener, und Matthias hat es ja schon deutlich gemacht in der Einleitungspredigt zu dieser Serie. Er war gefangen genommen und die Gemeinde war massiv bedroht von innen und von außen. Es war alles andere als klar, dass die Gemeinde nach 10 oder 20 Jahren noch existieren würde. Es war massiv. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen, welche Bedrohungen da waren. Falsche Lehren, brutale Verfolgung bis aufs Blut, Gleichgültigkeit innerhalb der Gemeinden. Sie hatte keinen großen gesellschaftlichen Einfluss. Sie war gefährdet durch verschiedene Sekten und auch selber von der Gesellschaft an vielen Orten als gefährliche Sekte eingestuft. Es gab große Kompromisse innerhalb der Gemeinden mit heidnischen Kulten. Manchmal ging es sogar so weit, dass man, also ich habe den Eindruck, wenn man da heute drauf schauen würde, dann könnte man nicht immer feststellen, ob es eine christliche Gemeinde ist oder irgendein heidnischer Sektenkult. Die Vermischung, die war teilweise so stark, dass man das nicht mehr auseinanderhalten konnte. Und in diese Situation der massiven Gefährdung sprechen die Sendschreiben. Und Jesus, der formuliert seine Analysen und seine Ermutigung und Ermahnung an die Gemeinden. Und immer wieder lesen wir in den Sendschreiben, nach jedem Sendschreiben, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Es ist ein Kampf. Jesus gibt Worte an seine Gemeinde weiter, die mitten in einem Kampf steht. Und obwohl all diese Gefahren da sind, beschreibt Johannes in seiner Vision, die er da von Gott bekommt, die Gemeinden als goldene Leuchter. Und Gold ist ein Element, das für Wert und Reinheit steht. So sieht Jesus seine Gemeinde. Für mich ist das manchmal atemberaubend. Ja, aber Jesus, kennst du nicht die Gemeinde? Siehst du nicht, wie viel wir versagen und so weiter? Doch. Und trotzdem sieht Jesus seine Gemeinde als goldenen Leuchter. Es geht nicht darum, dass Gemeinde perfekt ist. Es geht darum, dass sie bei Jesus ist. Das ist das Ausschlaggebende. Und deswegen sagt Jesus auch und stellt sich so dem Johannes vor, als einer, der mitten unter diesen 7 goldenen Leuchtern umhergeht. Nämlich, dass er bei seiner Gemeinde ist. Am Anfang jedes Sendschreibens stellt Jesus auch nochmal sich selber vor, aber dann etwas spezieller mit bestimmten Eigenschaften. Und mir scheint das ein Schlüssel für das Verständnis der Sendschreiben zu sein. Und wir werden gleich etwas genauer darauf eingehen. Jesus stellt sich vor mit einer bestimmten Eigenschaft, seine Identität, wie er ist und wer er ist. Und zieht daraus die Anwendung, die Ermutigung oder Ermahnung an die Gemeinde. Mit anderen Worten, Gemeinde wird dann gesund bleiben, wenn sie sich an Jesus festmacht. Wenn sie ihn vor Augen hat. Wenn sie ihren Blick schult für die Identität von Jesus. Und mit diesem Gedanken steigen wir in unseren heutigen Bibeltext ein. Offenbarung Kapitel 2. Von Vers 8 bis 11. Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein, und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Wir merken schon an diesen Versen, das ist ein wirklich anderer Text als letzte Woche. Letzte Woche ging es um Liebe, da ging es um Leidenschaft, und hier scheint plötzlich ein ganz anderer Ton, ganz anderer Wind zu herrschen, oder? Und das ist in den Sendschreiben, ist es wirklich so, es werden 3 große Angriffsflächen gezeigt und wie Gemeinden damit umgehen können. Das erste ist Christsein ohne Christus, Ephesus und Laodicea. Als zweites Verfolgung bis aufs Blut, da geht es um Smyrna und Philadelphia. Und das dritte ist Kompromisse mit heidnischen Religionen und mit der Sünde, Pergamon, Sardes, Thyatira. Diese 3 großen Felder, die werden so in den Sendschreiben bearbeitet. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wenn es hier um eine Gemeinde geht, die unter Verfolgung leidet. Letzte Woche in Ephesus, da ging es um den Verlust des Zentrums, der Liebe zu Jesus. Da ging es um die Verschiebung der Priorität von Jesus weg zu einer einfach super und durchstrukturierten Gemeinde. Hier ist es Verfolgung. Verfolgung bis aufs Blut. Und man kann sich zu Recht die Frage stellen, was hat das mit uns zu tun, oder? Und ganz ehrlich, bei der Vorbereitung im ersten Moment habe ich mir die gleiche Frage gestellt. Ich sage, ja, Moment mal, wir sind in der Schweiz auf der Weltrangliste der höchsten Lebensqualität, sind wir irgendwie auf Platz 3 oder 4. Die Skandinavier, die sind dann noch ein bisschen besser dran, zumindest sagen sie das. Also was hat das mit uns zu tun? Tatsächlich ist es so, dass wir heute in einer Zeit leben, wo noch nie so viele Christen für ihren Glauben umgebracht worden sind, jemals in der Geschichte als heute. Das ist unsere Zeit. Wir reden von zwischen 100 und 170.000 Menschen, Christen, die umgebracht werden, weil sie an Jesus glauben. Pro Jahr. Zwischen 100 und 170.000. Noch nie wurden Christen so massenhaft abgeschlachtet wie heute. Ich rede von Somalia, Afghanistan, Irak, Iran, Jemen oder Indien. Ich denke, wenn Christen in diesen Teilen der Erde diese Worte lesen, sie saugen das auf, sie klammern sich daran fest, sie sagen, das gibt mir Mut, das gibt mir Kraft durchzuhalten. Aber noch einmal, was hat das mit uns zu tun? Wenn diese Worte einem iranischen Familienvater Mut geben, obwohl er den Galgen schon sieht, trotzdem an Jesus festzuhalten, können diese Worte uns nicht auch Mut geben, in unserem Leben fröhlich, offen und klar Jesus zu bekennen? Ich bin davon überzeugt. Wenn du dein Herz aufmachst, wenn du das zulässt, wenn du das zu dir reden lässt. Also, wie beginnt Jesus hier mit der Vorstellung? Er sagt, schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Der Erste und der Letzte. Das setzt so eine Riesenklammer. Mit mir beginnt die Menschheitsgeschichte und mit mir wird sie auch wieder enden. Andere Formulierungen benutzen das Bild aus dem griechischen Alphabet und sagen, ich bin das Alpha und das Omega, der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe. Das setzt einen Horizont für Jesus, wo man sagt, das ist gewaltig. Ich war schon da, bevor der Planet existierte. Ich bin der Erste. Und ich werde da sein, wenn diese Erde vernichtet wird. Und ich eine neue schaffen werde. Der Erste und der Letzte. Das setzt mein Leben in einen völlig anderen Zusammenhang. Da merke ich, mit was für einer Perspektive wird hier einer konfrontiert, der unter Verfolgung leidet. Jesus ist der Herr, der Erste und der Letzte. Der tot war und wieder lebendig wurde. Der Auferstandene. Die Auferstehung Jesu, und das haben wir schon öfter hier gesagt, beweist die Glaubwürdigkeit Jesu. Denn er hat es immer wieder vorausgesagt. Und Gott bestätigt sein Erlösungswerk am Kreuz durch die Auferstehung. Und deswegen sagt Jesus, das gehört zum Kern. Daran darfst du dich festhalten, dass ich lebe. Ich bin auferstanden und das macht mich glaubwürdig. Was für eine Perspektive. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in Zeiten leben, wo man den Christen wie zurufen muss, hallo, Jesus lebt, der ist nicht tot, das ist nicht nur ein historisches Relikt irgendwie von vor 2000 Jahren, irgendwie eine Ikone, die wir jetzt anbeten wollen, sondern nein, er lebt ganz real und du kannst ihn erleben. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, das ist wichtig. Auch an die Bedeutung der Auferstehung und die Bedeutung davon, dass er lebt. Jesus lebt. Er kann hören. Er sieht, wie es dir geht. Jesus ist ansprechbar und er möchte dich ansprechen. Er lebt. Das bildet die Grundlage und die Basis für das, was jetzt kommt. An der Stelle im Sendschreiben an Ephesus kommen jetzt lobende Worte an die Gemeinde, oder? Wie die Gemeinde so aufgebaut ist, was ihre besonderen Merkmale sind. Und hier in unserem Vers 9 kommen jetzt völlig andere Dinge. Ich weiß, sagt Jesus, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Das sind Qualitätsmerkmale einer Gemeinde. Ich weiß, wie bedrängt du bist und wie du in Armut lebst. Und es geht danach ja noch weiter. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Bedrängt, in Armut, verhöhnt und verleumdet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich dieser Gemeinde angeschlossen hätte. Das klingt nicht besonders attraktiv. Das hat nicht so diesen Reizcharakter, wo man sagt, oh, das ist die Gemeinde in der Region, da muss man hin, die muss man gesehen haben. Jesus stellt hier ein ganz anderes Zeugnis aus. Die Gemeinde in Ephesus, die bekam die Nachricht von Jesus, dass sie Ausdauer hatte. Jesus sagte, ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz, ich kenne deine Lehre, deine Ordnung in der Gemeinde, aber du bist im Begriff, das Wichtigste zu verlieren, nämlich mich selbst. Smyrna bekommt hier ein anderes Qualitätssiegel. Und das ist dieser kleine Nachsatz, der so in Klammern steht. Also ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst, eigentlich bist du aber reich. Und das liebe ich so. Das Neue Testament spricht an mehreren Stellen davon, dass eine Gemeinde reich ist. Oder was dieser Reichtum beinhaltet. In 1. Korinther 1, Vers 5. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 7, da spricht Paulus von dem Glauben und der Liebe und dem Eifer als ein Reichtum für eine Gemeinde. Schaut, ich glaube, die Gemeinde in Smyrna, die war nicht besonders wohlhabend, weil sie unter Verfolgung litt, unter Bedrängnis. Und das begann immer mit Enteignung. Ihnen hat man den Besitz weggenommen, sie waren verarmt, die Gemeinde. Und trotzdem stellt Jesus ihnen das Zeugnis aus und sagt, aber du bist reich. Das, was Ephesus fehlte, war hier in Smyrna. Das Interessante ist, Smyrna, die Stadt, lag nur ungefähr 40 Kilometer nördlich von Ephesus. Ich habe die Stadt besucht, das ist das heutige Izmir, ungefähr 2,5 Millionen Stadt, die unglaublich in die Breite gewachsen ist, ein Häusermeer, gewaltig. Da ist natürlich von dieser Gemeinde so gut wie gar nichts mehr zu finden. Zwei Gemeinden, nur 40 Kilometer voneinander entfernt, in einer Region, im Rajat quasi. Welche Gemeinde hättest du dich angeschlossen? Welche Gemeinde sieht für dich attraktiv aus? Bei welcher Gemeinde wärst du gerne Mitglied? Lieber in Ephesus, eine Gemeinde, die funktioniert, bei der alles gut läuft, mit wunderbaren Predigten, eine super Organisation, durchstrukturiert, alles vom Feinsten, bei der aber Jesus nicht mehr Mittelpunkt ist. Oder wärst du lieber in Smyrna Mitglied, wo deine Gemeinde in der Presse nicht gut wegkommt, wo du extrem aufpassen musst, ob du bei einem Geschäftspartner zugibst, ich bin Mitglied der Gemeinde in Smyrna oder nicht, weil es kann dich dein ganzes Vermögen kosten und du kommst sogar noch in den Knast. Wo Verfolgung herrscht, wo du bedrückt und bedrängt wirst, ausgelacht, was, du gehst auch danach in diese Gemeinde? Ist doch lachhaft. Aber in der die Gaben des Heiligen Geistes aktiv sind und Jesus das Zentrum ist. Warum stelle ich diese Frage? Eigentlich zielt es darauf ab, darf der Glaube dir heute noch etwas kosten? Darf dich der Glaube herausfordern? Darf er dich Zeit und Geld kosten? Schaut, so viele wollen ein intensives und dynamisches und lebendiges Christ sein, oder? Ja, ich will Jesus erleben und das ist mir so wichtig, danach sehnt sich mein Herz, aber sie sind nicht bereit, auch nur das Kleinste zu investieren. Ich rede nicht davon, dass man sich irgendwie dieses geistliche Leben erkaufen könnte oder mit noch mehr Spenden und noch mehr stille Zeit oder sonst etwas. Darum geht es nicht. Mir geht es darum, sieht Jesus an deinem Leben, wie wichtig dir das ist, dass du ihm begegnest. Darum geht es. Sieht Jesus an deinem Leben, dass du dich nach ihm sehnst. Wie drückt sich das in deinem Leben aus? Manche sagen, ich will Gott erleben, ich will Wunder erleben und so weiter. Und im Gespräch kommt raus, dass sie nicht 10 Minuten Zeit finden, um in der Bibel zu lesen. Wenn ich doch wirklich Sehnsucht habe nach etwas, wenn ich doch wirklich will und Jesus begegnen will, dann suche ich nach Lücken, ich suche nach Möglichkeiten, wie das gelingen kann. Der Glaube darf mich etwas kosten. Wenn man unterwegs ist und ein Anhalter mitgenommen werden will, ja, dann stellt sich genau die gleiche Frage. Darf es dir etwas kosten? Nimmst du einen Umweg in Kauf? Nimmst du den Spritverbrauch in Kauf, um der Person zu dienen, ihr etwas Gutes zu tun? Wenn Jesus Gehorsam fordert, darf es dir etwas kosten? Für welche Gemeinde hättest du dich entschieden? In Ephesus hättest du mit Sicherheit das bessere Leben. Das gemütlichere zumindest. In Smyrna, da ging es hart zu. In Smyrna würde dich das Leben als Christ viel kosten. Ich denke, diese Frage müssen wir uns heute wieder gefallen lassen. Was darf es mich kosten? Was bin ich bereit zu investieren? Im Gespräch mit Leuten stelle ich, und wir reden über den Einsatz zum Beispiel in der Gemeinde, und dann sage ich, ja, was denkst du, im Monat 3 Stunden, kannst du das für die Gemeinde investieren? Nee, das ist zu viel, das schaffe ich nicht. Das ist zu viel. Liebe Freunde, ich möchte doch hier nicht Gesetzlichkeit predigen, wirklich nicht. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, irgendeine Liste abzuhaken. Aber da stimmt doch im Herzen irgendetwas nicht. Ist Jesus dir nicht mehr wert, als 3 Stunden im Monat in sein Reich, in seine Familie zu investieren? Da ist doch was im Argen, oder? Oder bin ich auf dem falschen Dampfer irgendwie unterwegs? Oder sehe ich das nicht richtig? Aber ich stelle mir die Frage, das kann doch nicht sein. Diese Rechnung geht doch nicht auf. Jesus geht nochmal intensiver hier hinein. Und jetzt wird es richtig ernst. Und in der Vorbereitung hat es mich völlig überrascht. Da heißt es dann weiter, am Ende von Vers 9, ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Ja, was sind das denn für krasse Worte, die Jesus hier verwendet? Es geht um die Synagoge in Smyrna, und es wird im gesamten Neuen Testament berichtet, dass die ersten Angreifer, die ersten Verfolger der Kirche die Juden waren, sein auserwähltes Volk. Bis heute, daran hat sich nichts geändert, aber die haben die Christen verfolgt, oder? Das waren die ersten Verfolger, und hier verwendet Jesus solche Worte, eine Synagoge des Satans. Worin bestand dieser Konflikt? Schaut, ich möchte euch das zeigen, weil das ungeheuer wichtig ist. Im Römerbrief, Kapitel 2, ab Vers 25, da beschreibt Paulus genau diesen Konflikt, worin er besteht. Und ich möchte es gleich noch näher ausführen. Römerbrief, Kapitel 2, ab Vers 25. Auch die Beschneidung nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Beschnittener, sondern ein Unbeschnittener. Und ist es umgekehrt nicht genauso? Wenn ein Unbeschnittener so lebt, wie es der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit entspricht, gilt er, unbeschnitten wie er ist, vor Gott als ein Beschnittener. Was seine Herkunft betrifft, gehört er nicht zu denen, die beschnitten sind, aber er erfüllt das Gesetz und wird daher über dich zu Gericht sitzen, Denn obwohl du als Jude den genauen Text des Gesetzes besitzt und beschnitten bist, lebst du nicht nach dem Gesetz. Was war das Problem? Das Problem war ein Missverständnis von Beschneidung und dem Leben nach dem Gesetz. Ich möchte es kurz erklären. Gott gab dem Volk Israel, schloss einen Bund mit dem Volk und hat gesagt, wenn du an diesem oder in diesem Bund bleiben willst, in diesem Bundesverhältnis, in dieser Beziehung zu mir, wird sich das dadurch ausdrücken, dass du dich an meinen Bund, an mein Gesetz hältst. So wird sich das ausdrücken. Das äußere Zeichen dafür ist die Beschneidung. Leben nach dem Gesetz und Beschneidung. Was war passiert, worauf Paulus in Römer 2 Bezug nimmt? Es gab einfach diese Entwicklung, dass das Leben nach dem Gesetz gegen die Beschneidung, dass die Beschneidung gegen das Leben nach dem Gesetz ausgespielt worden ist. Man hat gesagt, das, was eigentlich als äußeres Zeichen gegeben worden ist für diese Bundesbeziehung, wurde zum Inhalt gemacht. Und man hat gesagt, wenn du beschnitten bist, ist alles okay, völlig egal, ob du nach dem Gesetz lebst oder nicht. Hauptsache, du bist beschnitten. Die Christen, die Heidenchristen wurden nicht beschnitten. Also gehörten sie nicht zur Familie Gottes, also musste man sie angreifen und ausgrenzen. Ich möchte es mit einem Bild verdeutlichen, das uns das leichter macht zu verstehen. Das ist wie bei einer Fußballmannschaft. Bei einer Fußballmannschaft ist nicht das Tragen des Trikots der ausschlaggebende Punkt. Es ist uns völlig klar, oder? Also wenn man ins Stadion geht und das Tragen des Trikots dafür der ausschlaggebende Punkt ist, ob du zur Mannschaft gehörst oder nicht, ja, dann sind das ja riesige Mannschaften, die da gegeneinander antreten. Okay, manchmal fühlt es sich auch so an, oder? Die versuchen sich zu übertönen mit den Hymnen und so weiter. Aber ob du ein Bayern-Trikot anhast, sagt nichts darüber aus, ob du zur besten Mannschaft der Welt gehörst oder nicht. Okay, ich begebe mich auf dünnes Eis. Sondern derjenige, der zur Mannschaft gehört, wird auf dem Spielfeld auch das entsprechende Trikot anziehen, oder? Das Trikot ist das äußere Zeichen dafür, dass ich Mitglied der Mannschaft bin, aber der ausschlaggebende Punkt ist, dass ich Mitglied der Mannschaft bin. Und genau das ist das Problem. Der Problem der Juden war, sie haben das Trikot angezogen und behaupteten jetzt, dass sie zur Mannschaft gehörten. Damit nicht genug, wenn sie sogar einen Spieler der Mannschaft begegneten, der kein Trikot anhatte, sagen sie, du gehörst nicht zur Mannschaft. Das ist das Bild, das dahinter steht und das bedeutete Konflikt. Und auf dieser Schiene, schaut, und das ist jetzt fatal, auf dieser Schiene wurde das auserwählte Volk Gottes, an dem deutlich werden sollte, wie die Beziehung zwischen Mensch und Gott gelebt werden konnte, zu einem Werkzeug des Teufels und verfolgte Gottes Plan. Und sie begannen gegen die Gemeinde zu kämpfen wie in Smyrna. Jetzt möchte ich uns heute Morgen fragen, hast du nur ein Trikot an oder gehörst du auch zur Mannschaft? Nicht der Gottesdienstbesuch ist der ausschlaggebende Punkt, nicht ein Hauskreis, nicht einmal, ob du die Bibel kennst, ob du moralisch nach hohem Standard lebst. All das macht keine Aussage darüber, ob du zur Mannschaft gehörst oder nicht. Sprich, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Ob du ein Kind Gottes bist, hängt an zwei Dingen. Das erste ist, hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Das heißt, hast du ihn um Vergebung gebeten, deiner Schuld, und hast ihn als Herrn in dein Leben eingeladen. Und das zweite ist, lebt der Heilige Geist in dir? Das heißt, siehst du Gott an deinem Leben arbeiten? Diese beiden Punkte sind wichtig. Offensichtlich trifft beides nicht automatisch zu. Siehst du Gott in deinem Leben arbeiten? Ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt. In der alten Gemeinde, in der Jugendgruppe, gab es so einen Dienst, Altenbesuch nannte der sich. Und den habe ich, ich glaube, 4 Jahre lang geleitet. Wir sind einmal pro Woche, haben wir einfach alte Geschwister aus der Gemeinde besucht. Und das war manchmal mehr, manchmal weniger interessant. Manchmal musste man sich ganz viele Geschichten von früher anhören und da und heute ist alles schlecht und so. Und das war dann recht anstrengend. Ich habe dann aber schnell gemerkt, so bei 2-3 Mal Nachfragen, so viel besser war es dann früher auch wieder nicht. Die Herausforderungen waren dann einfach anders. Aber an einen Besuch von einem alten Mann, an den werde ich mich immer erinnern. Wir saßen da, ich hatte noch nicht mal einen Führerschein. Und dann saßen wir da, ich war eben 17 oder 16, ich weiß nicht mehr genau. Und wir haben uns unterhalten und irgendwann guckt er mich an, zeigt so auf mich und sagt, Boris, hast du Kämpfe? Hast du Kämpfe? Ich war ein bisschen irritiert und kurz nachgedacht und sag, ja, eine Menge. Das ist gut, sagt er zu mir, das ist gut, das heißt, du lebst. Und das ist die Wahrheit, das werde ich nie vergessen. Mit anderen Worten, siehst du Gott in deinem Leben arbeiten? Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dir auch mal zu widersprechen. Erlebst du das, dass dir der Heilige Geist mal widerspricht? Dass er dich aufmerksam macht, zieht es dich zur Bibel hin, zieht es dich zur Gemeinschaft hin, zu dem Miteinander der Kinder Gottes. Bekommst du Durst nach den Ferien, weil du vielleicht länger nicht mehr im Gottesdienst warst? Das ist der Job des Heiligen Geistes. Daran kannst du erkennen, ob der Heilige Geist in deinem Leben wirksam ist oder nicht. Bekommst du Freude, wenn du den Namen Jesus hörst? Hast du eine Hoffnung auf die Ewigkeit? Das sind alles Dinge, die der Heilige Geist tut. Ich möchte weitergehen hier in unserem Text. Da heißt es, ich beginne nochmal von Anfang von Vers 10, doch du wirst noch mehr leiden müssen. Ja, das ist mal eine Aussage, eine Ermutigung für die Gemeinde. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Früher kannte man nicht den Gefängnisaufenthalt, so wie wir das heute kennen. In der römischen Gerichtssprechung gab es nicht so einfach Haftstrafen und dann war gut. Wenn du ins Gefängnis geworfen wurdest, dann war das der Auftakt eines Prozesses, der entweder mit einem Freispruch endete oder mit dem Tod. Oder mit einer Geldbuße, das gab es auch. Oder Enteignung, solche Dinge, materiell eben. Mit anderen Worten, wenn Jesus hier sagt, ihr werdet ins Gefängnis geworfen werden, dann bedeutet das, rechnet mit Todesurteilen in eurer Gemeinde. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen, heißt es hier. Was für eine Prüfung? Schaut das Neue, die Bibel spricht von einer Prüfung mit demselben Wort. Einmal positiv von etwas, das Gott tut und einmal negativ, so wie hier, von etwas, was der Teufel tut. Gott prüft immer mit einer bestimmten Absicht, nämlich er prüft, um das Vertrauen und die Festigkeit des Glaubens zu fördern. Ein gutes Beispiel dafür ist, als das Volk Israel in der Wüste war, nach Brot verlangte, weil es nichts zu essen hatte, und Gott ihnen Manna gab. Eben diese Körner, die sie zu Mehl verarbeiten konnten, um daraus etwas zu backen. Dort heißt es in dem Bibeltext, ich werde ihnen Brot zu essen geben, um es zu prüfen. Wie hat Gott das gemacht? Gott gab jeden Tag für diesen entsprechenden Tag Manna. Er hat gesagt, ihr dürft nicht mehr sammeln. Haben sie es doch getan, wurde alles verdorben, was sie eingesammelt hatten. Nur vor dem Sabbat, an dem Tag, wo sie nicht arbeiten sollten, dort gab Gott die doppelte Portion. Worin besteht die Prüfung? Darauf zu vertrauen, dass morgen wieder was da ist. Gott sagt, ich will das Volk prüfen, ob es mir vertraut, dass ich morgen wieder etwas gebe und übermorgen wieder und überübermorgen wieder. dass ich treu bin, dass ich zu meinem Wort stehe. Das ist die Art von Prüfung, die Gott tut. Aber hier geht es um diese negative Prüfung. Wenn der Teufel prüft, und die Bibelübersetzungen übersetzen häufig mit Versuchen oder Anfechten, dann geht es um Zerstörung. Es geht darum, den Glauben kaputt zu machen. Es geht darum, dich aus dieser engen Gemeinschaft und Beziehung zu Gott herauszuholen. Und diese Angriffe des Teufels, und das beschreibt auch hier unser Text, sind aber niemals einfach nur losgelöst von der Kontrolle Gottes. Hier heißt es ja in unserem Text, es wird eine schwere Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Diese 10 Tage, die lassen sich historisch nicht mehr zurückverfolgen, dass man sagen könnte, okay, da war jetzt 10 Tage eine schwere Verfolgung oder so. Aber die Bibel macht deutlich, es ist eine begrenzte Zeit. In Daniel 1 werden 10 Tage der Verfolgung noch einmal oder der Unterdrückung noch einmal erwähnt, im Sinne von einer abgekürzten, begrenzten, im Rahmen gehaltenen Zeit. Und genau so ist es hier zu verstehen. Denn Gott, und das ist für mich manchmal schwer nachzuvollziehen, benutzt diese Anfechtung und Versuchung des Teufels für seine Zwecke. Das, was eigentlich Zerstörung als Ziel hat, benutzt er zur Stärkung. Im Jakobusbrief möchte ich uns 2 Verse vorlesen, Kapitel 1, Vers 2 und Vers 12. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und Vers 12, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Mit anderen Worten, hier geht es um Bewährung. Ob ein Boot schwimmt, merkt man erst, wenn man es zu Wasser lässt. Ob ein Flugzeug fliegt und die Aerodynamik stimmt, merkt man erst, wenn man sich in die Luft begibt. Ob dein Glaube fest ist und dich hält und trägt und wie viel Wahrheit da dran ist, das zeigt sich eben genau in solchen Prüfungen. 2010 gab es in Kapstadt die Lausanner Konferenz für Weltmission und an dieser Konferenz sprach Benjamin Quashie. Benjamin Quashie ist anglikanischer Bischof in Nigeria und er erzählt und er sagt und erzählt aus seinen Erfahrungen. Er sagt, 1987 vom 7. bis zum 12. März brannten in unserer Region 100 Kirchen und 300 Privathäuser von Christen. Familien wurden niedergemacht und er war der Bischof dieser Gemeinden, in der obersten Leitung. Und er verfasste einen Brief an seine Glaubensgeschwister, tut nichts, wehrt euch nicht. 2010 gab es einen Angriff, erzählt er, auf 3 Dörfer in der Stadt, wo er gearbeitet hat, da drumherum, 3 Dörfer. Familien wurden umgebracht, weil sie Christen waren. Benjamin Quashie bereist diese Dörfer, trifft die Familien, trifft die Mütter und die Väter, Witwen, Witwer, Waisen und sagt ihnen, tut nichts, tut nichts. 2006 dringen 40 Leute in sein Haus ein, weil sie ihn umbringen wollen. Er hatte sich mit der Heimreise verspätet und deshalb finden sie seine Frau vor und ihn nicht. Sie tun ihr unbeschreibliche Dinge an, prügeln so lange auf sie ein, bis sie auf einem Ohr taub ist und komplett blind. Benjamin Benjamin Quashi erzählt, wie er nach Hause kommt, nicht sofort ins Krankenhaus geht, sondern zu Hause in diesem Chaoshaus mit aufgebrochener Türe ins Wohnzimmer niederkniet und zu Gott schreit und sagt, das kannst du doch nicht zulassen, ich bin doch dein Diener, ich bin doch für dich unterwegs. Wie kannst du mir so etwas antun? Und so weint er da und schreit und klagt Gott an, ungefähr eine Stunde lang. Und erzählt, wie in diesem Moment er auf einmal ganz still wird und er spürt, wie Gott ihn anspricht. Und sagt, Benjamin, siehst du, dass Menschen für dich beten? Ich will dir das mal zeigen. Ich weiß nicht, in welcher Form Gott Benjamin Quashi das gezeigt hat, aber er erzählt, wie ihm einfach deutlich wurde, dass Menschen rund um diesen Erdball für ihn beten. Und wenn bei den einen die Sonne untergeht, beginnen die auf der anderen Seite schon wieder anzubeten. Und Gott sagt, 24 Stunden am Tag liegen Menschen auf ihren Knien vor mir für dich. Und ich will dich segnen. Seine Frau wird geheilt. Sie kann wieder sehen. Genau ein Jahr später erstürmen wieder 30 Leute sein Haus. Diesmal ist er zu Hause. Und sie zerren ihn nach draußen, um ihn umzubringen. Und er sagt ihnen noch, aber bitte macht es nicht hier im Haus. Hier sind meine Kinder, hier ist meine Frau. Bringt mich nach draußen. Und sie machen das. Sie bringen ihn nach draußen. Und dann sagt er, aber bevor es losgeht, lasst mich noch beten. Und wahrscheinlich ist der letzte Wille eines Menschen irgendwie doch noch in irgendeiner Form heilig und sie lassen ihn beten. Nach 2 Minuten hält plötzlich seine Frau seine Hände und er betet aber weiter und hält seine Augen geschlossen. Nach 5 Minuten kommt sein Sohn und er schaut ihn an und sagt, was machst du hier? Das ist gefährlich, hier sind alles voller Leute. Und er sagt, nein Papa, sie sind alle weg. Sie sind alle weg. Und Benjamin Quashi sagt, Leute, ich weiß nicht, warum ich leben darf und so viele meiner Kameraden nicht mehr. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Und dann sagt er, aber bis dieser Tag kommt und ich sterbe und vor Jesus treten muss, werde, habe ich eine gute Nachricht zu verkünden, die es wert ist, für sie zu leben und die es wert ist, für sie zu sterben. Warum haben die Worte von Benjamin Quashi ein höheres Gewicht, als wenn ich das jetzt einfach sagen würde? Weil es genau mit dem zu tun hat. Weil er das erlebt hat. Weil sich sein Glaube bewähren musste in dieser Situation. Deswegen kann das, was der Teufel manchmal tun möchte, diese Prüfungen, die uns zerstören sollen, für Gott zu etwas werden, wodurch er unseren Glauben stärken kann, wodurch sich Glaube bewähren kann. Ich stelle mir schon manchmal die Frage, will ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Aber ich glaube, Jesus hat mich zu sehr lieb, als dass er mir diesen Weg verweigert. Ich glaube, er lässt Dinge zu, er arbeitet bewusst an unserem Charakter, er arbeitet bewusst an unserem Leben, um genau das zu tun, um dir und mir deutlich zu machen, der Glaube trägt, er hält, da ist eine Basis da, auf der man leben kann. Bewährung des Glaubens, Treue. Das geht aber nur, und jetzt komme ich zum Abschluss, wenn ich das im Auge behalte, was Jesus da zum Schluss sagt. Bleibe mir treu, ich werde dir als Siegeskranz, wir erinnern uns an die Olympischen Spiele, die damals total populär waren, als Krönung für den Sieg, den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Ich bin davon überzeugt, dass wir eines Tages vor Jesus stehen werden und wir werden sagen, wow, Es ist so genial, in deiner Nähe zu sein. Ich werde die Ewigkeit jetzt mit dir verbringen können. Das, was ich in meinem Leben durchmachen musste, fällt nicht mal ins Gewicht gegenüber dem, was mich jetzt erwartet. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Das ist der Moment, da werden wir im Laufe der Offenbarungsauslegung noch hinkommen, wenn das letzte Gericht stattfinden wird, wenn das Totenreich seine Toten herausgeben wird, wenn alle vor dem Thron Gottes erscheinen werden, Bücher werden aufgetan, heißt es da, das Buch des Lebens wird aufgetan werden. Und das ist der Moment, wo dann Gott die Ewigkeit beginnen lässt. Das ist der Moment, wo die einen auf Gottes neuer Erde wohnen werden, mit ihm in seiner Gegenwart, und die anderen die Ewigkeit in der Hölle verbringen werden. Das nennt die Bibel den zweiten Tod. Wer sich an Jesus festhält, und die Gemeinde in Smyrna war so stark umkämpft, das war ihre Hoffnung. Sie sagten, wenn ich jetzt durchhalte, wenn ich jetzt an Jesus festhalte, wenn sich mein Glauben bewähren lässt, dann, wenn er mich durchträgt, dann werde ich die Ewigkeit bei ihm verbringen, in Gottes neuer Welt. Willst du das auch? Willst du, dass dein Glaube bewährt ist? Dass er hält, dass er trägt, dass er hält, was er verspricht? Darf der Glaube dich etwas kosten? Dann darfst du dich da einreihen in die Angesprochenen von diesem Sendschreiben und sagen, das gilt mir, das will ich. Amen.